Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen, ob nun live im Radio in dieser Samstagnacht oder im Podcast. Wir fragen gleich, welche Symbolik die Beerdigung von Prinz Philipp mit sich brachte. Dann wollen wir wissen, wie spektakulär die archäologischen Funde in Ägypten der letzten Wochen wirklich waren. Und uns interessiert das Verhältnis von Rechtsradikalismus und Öffentlichkeit. Heute auf Schloss Windsor. Das sind gerade mal 4 Stimmen, kleine Truppe, pandemiebedingt verkleinert, mit der Rettungshymne für alle Seefahrer, For Those in Peril on the Sea. Prinz Philipp, der Marine verbunden war, er liebte diese Hymne und hatte sie selbst ausgewählt. Die Trauerfeier für Prinz Philipp auf Schloss Windsor. Unsere Korrespondentin Christine Heuer hat sie für uns beobachtet mit weiterer Musik.
Die Hymne erklang zu wiederholten Anlässen, zu Beginn des Trauermarschs über das Gelände von Schloss Windsor, bei der Ankunft der Queen in der St. George's Chapel und schließlich hier zum Ende der Trauerfeier. Zuvor war der Sarg des Prinzgemahls in die königliche Gruft hinabgelassen worden. Ein Dudelsackpfeifer spielte dazu, Schritt für Schritt sich vom Sarg entfernend, bis er beim Verlassen der Kirche nicht mehr zu hören war. Es ist nicht Philipps letzte Ruhestätte, die soll er nach dem Tod der Queen eines Tages neben ihr finden, in derselben Kirche, dann aber in der Kapelle zum Gedächtnis von König Georg VI., dem Vater der Queen. Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, würdigte den Verstorbenen als Diener seines Landes und der Königin. Ihr habe er 73 Jahre lang zur Seite gestanden. Er stellte konsequent die Interessen anderer vor seine eigenen und gab damit ein herausragendes Beispiel für christlichen Dienst, sagte Welby. Und dann:
We remember before thee this day, Philip, Duke of Edinburgh.
Wir erinnern uns heute an Philipp, Herzog von Edinburgh, und danken dir, Gott, für seinen entschlossenen Glauben und seine entschiedene Loyalität, für sein starkes Pflichtgefühl und seine Redlichkeit, für sein Leben im Dienst der Nation und des Commonwealth.
For his high sense of duty and integrity, for his life of service to the nation and Commonwealth.
Persönlich anwesend waren aufgrund der Corona-Regeln nur 30 Gäste. Alle in Schwarz, alle mit ebenfalls schwarzen Masken im Innenraum der Kirche. Bis auf wenige Ausnahmen nur enge Familienmitglieder, Kinder und Enkel, die meisten von ihnen in Begleitung ihrer Ehepartner. Ganz allein saßen bei der Feier nur 2 von ihnen und auf sie richteten sich aller Augen. Die gebeugte Queen, eine kleine schwarze Gestalt heute, kaum auszumachen im Halbdunkel der Kirche. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Tod ihres Mannes nach 73-jähriger Ehe. Und Prinz Harry, der aus Kalifornien angereiste Königshausaussteiger, im Zwist mit Vater und Bruder William. Wie die beiden hinter dem Sarg ihres Großvaters hergingen, das musste an den Trauerzug für ihre Mutter Diana erinnern. Damals ging Prinz Philipp an ihrer Seite, heute gingen sie wieder im Gleichschritt, aber zwischen ihnen lief ihr Cousin Peter Phillips. Kein Zufall, der Palast wollte Gerüchte über Familiendramen nicht weiter anheizen. Die Ordnung beim Trauermarsch entspreche den Wünschen der Königin, ließ man wissen. Zu diesen Wünschen gehörte auch, dass niemand Uniform trug, offenbar weil Harry es nicht durfte. Ihm waren alle militärischen Titel aberkannt worden, als er das Königshaus verließ. Viele hoffen, dass die Trauer um Prinz Philipp die Söhne von Prinz Charles wieder enger zusammenbringt. Und es gab heute einen Hoffnungsschimmer. Beim Verlassen der Kirche war Harry nicht mehr allein. Da ging er zwischen seinem Bruder William und dessen Frau Kate.
Na wenigstens, die übernächste Generation, beobachtet von Christine Heuer. Schauen wir uns doch mal die Symbolik dieses Tages etwas genauer an. Die Symbolik für das britische Selbstverständnis und ja, überhaupt auch für das Selbstverständnis dieses wichtigsten Königshauses der Welt mit Thomas Kielinger. Er ist langjähriger Korrespondent und Autor in London. Guten Abend.
Guten Abend.
Also eine solche Trauerfeier ist ja, ich sag mal, nur zum Bruchteil eine private Veranstaltung, sondern schon mehr so ein öffentliches Ereignis, das eine Symbolik mitbringt, vielleicht auch wichtige Codes. Was haben Sie da heute gesehen?
Also ich habe eine Botschaft gesehen. Eine Botschaft nicht nur an die Familie, an das Königreich, sondern an die Welt. Eine Zeremonie mit so vielen wichtigen christlichen Hinweisen. Das ist überraschend, wenn man denkt, was bisher über den Philipp, den Herzog von Edinburgh, geschrieben wurde. Allerlei Dinge über seine Scherzhaftigkeit und wie er die Könige unterstützt und alles das, was ja auch stimmt. Aber dass er eine tiefe christliche Verantwortung hat in seinen Knochen, und das kam hier in dieser Zeremonie raus, denn er hat die selber entwickelt. Schon vor 20 Jahren fing er an, seinen Abschied, ein Design dafür zu finden. Das ist überraschend. Diese christliche Botschaft ist wirklich bemerkenswert.
Und woran machen Sie das fest?
Ja, die Zitate, die gewählt wurden, waren sehr viele Bibelworte aus dem Alten und Neuen Testament und anderen Büchern der christlichen Literatur. Und dazu das Milieu der Kirche, diese St. George's Chapel, die ein Juwel der englischen Gotik ist, in der das Herz höher schlägt, wenn es diesen vier Sänger, die dort sich wie ein Chor aufgeführt haben, aber es hat dieses Gewölbe gefüllt mit himmlischen sozusagen Klängen. Da hat die Corona-Frage, wie Sie vorhin erwähnt haben, fast sogar geholfen, weil es die Zuschauer und das Ohr konzentriert hat auf das Wesentliche. Ja. Und das kam an dieser Stelle sehr gut raus.
Wie hat es auf Sie gewirkt? Ich meine, das wäre ja außerhalb von Corona-Zeiten eine sehr, sehr große Veranstaltung gewesen mit Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden von Menschen vor Ort. Jetzt hatte man eine komplette Inszenierung, wenn man so will, für die globale digitale Öffentlichkeit.
Ja.
Das ist schon, glaube ich, eine neue Erfahrung auch für das Königshaus. Was sendet so ein Setting aus?
Ja, das ist eine neue Erfahrung für uns alle. Und ein großer Pomp von einem Leichenzug hätte natürlich sehr viel ablenkende Bilder gebracht. Und die Menschen hätten sich versetzt gefühlt in ein Theater quasi. Und der Zug selber ist dann die Bühne. Das ist alles weggefallen, alles Äußerliche. Passt sehr gut zu Prinz Philipp, der nie auf Äußerlichkeiten geachtet hat und sich selber eher zurücknahm. Der Mann wie ein Understatement. Und dadurch, weil der Trauerzug wegfiel, Corona-bedingt, hat es sich konzentriert auf diese intime, fast intime Feier. Und solche Feiern sind eben unvergleichlich. Solche königlichen Zeremonien haben wir hier in den 60 Jahren, 70 Jahren wegen der Queen auch noch nie erlebt. Eine Intensität, die war durchdringend. Und ich glaube, das Signal an den Globus ist erschütternd wichtig, dass diese alte Institution, 1000 und mehr Jahre alt, noch Figuren hervorbringt, wie den Herzog von Edinburgh, der etwas zu sagen hat für die zerstrittene Welt. Botschaft des Glaubens, der Eintracht, des Friedens, des Zusammenhalts, auch gegenüber seiner sehr zerstrittenen Familie. Also es sind ungeheuer positive Akzente hier gefallen. Und das ist ein absolutes Plus für die britische Monarchie.
Aber er ist Repräsentant dieser Nachkriegsgeneration im Hause Windsor und auch die Königin wird in wenigen Tagen 95 Jahre alt. Sie geht also, wenn man so will, so langsam auf die 100 zu. Also man schaut ja eigentlich schon auf die nächste Generation. Auch die ist nicht allzu jung mit Charles, der dann vielleicht Charles der Dritte sein wird.
Ja.
Mit Anfang 70, Mitte 70 vielleicht schon. Also wohin entwickelt sich dieses Königshaus, was wir ja in den letzten Wochen und Monaten sehr zerstritten erlebt haben? Also klar, ein Prinz, der sich mit seiner Frau zusammen losgesagt hat, nach Amerika gegangen ist. Ein anderer Prinz, nämlich Andrew, dem Verbindungen in einen Missbrauchsring nachgesagt werden. Wohin entwickelt sich dieses Haus Windsor, wenn diese Generation von Philipp und Elisabeth Abschied feiern langsam?
Abtritt. Die Generation mag abtreten. Aber die Werte, die sie repräsentieren, noch nicht. Und das hat diese Zeremonie in Windsor dargestellt. Und dann kommt plötzlich die Konzentration auf eine Figur, die mag sie auch 100 Jahre alt sein und einer Generation angehören, die allmählich ausstirbt. Aber es gibt ja Werte im Leben, die sterben nicht aus, weil die Träger einer bestimmten Generation aufhören. Und dieser Hinweis darauf, auf das Immanente, auf das Bleibende, ist, glaube ich, besonders wichtig, weil, wie Sie richtig sagen, diese Generation abtritt und der Mensch natürlich fragt, ja, was kommt denn dann? Charles wird ja nun nicht sehr lange auf dem Thron verweilen, weil er fast 80 sein wird, wenn er rankommt, die Königin kann leicht die 100 erreichen. Dann kommt der William, der ist ein bisschen jünger, erst in den 40ern dann. Aber dann spielt das Alter überhaupt keine Rolle mehr. Es spielt nur eine Rolle die Frage, seid ihr auf der Höhe dieses Niveaus an Verantwortung und eine Darstellung der persönlichen Figur? Es war ja so erschütternd, wenn man sich überlegt, was wir da sahen und was wir vor ein paar Wochen gesehen hatten, dieses Interview mit dieser Oprah Winfrey und das Milieu dieser sich beschwerenden jungen Leute. Und dann kommt hier ein Mann in Erinnerung zu seinem Tod, den wir ehren, der hat eine viel härtere Jugend gehabt, hat sich nie beklagt, sondern spricht von verantwortlich leben. Und an dieser Marge wird Harry und werden Meghan gemessen werden. Diese Zeremonie ist auch für sie ein Weckruf, wenn man so will. Da müsst ihr sehen, was in dieser Monarchie, in diesem Land, in dieser Gesellschaft noch steckt an Wertgefühlen. Und dem dürft ihr nicht zurückbleiben hinter dem. Ihr müsst also auch eure eigene Tätigkeit überarbeiten. Was wollt ihr da in Kalifornien? Das ist ein Maßstab gesetzt worden hier, ohne Zweifel. Und der wird bleiben, trotz der Abnahme dieser Generation, zu der Philipp und Elisabeth gehörten.
Wohin muss sich denn dieses Königshaus entwickeln, um diesem Großbritannien post-Brexit, irgendwann auch post-Corona, tatsächlich noch irgendwie etwas zu geben? Ich meine, es ist eine symbolische Institution. Sie hat keine klare, direkte politische Funktion.
Sie hat eine, ich muss, entschuldige Sie, kurz unterbrechen.
Der Königin ist Staatsoberhaupt, ja, aber...
Überall bröckeln die alten Institutionen. Dann kommt plötzlich die Monarchie hinein, eine über 1000-jährige Staatsspitze, die in einer Welt der zerbrechenden Übereinkünfte einen Halt bietet, einen Punkt, um den man sich versammeln kann. Allerdings haben Sie in Ihrer Frage auch ein politisches Problem angeschnitten. Wie lange ist dies noch das Vereinigte Königreich? Wir haben Schottland vor uns als Frage, eine Sektion der Insel, die in die Unabhängigkeit drängt. Wir haben die Probleme in Nordirland, wo die Katholiken allmählich die Mehrheit der ganzen Insel haben und die Protestanten in die Minderheit geraten und die Entwicklung in Richtung einer Vereinigung der grünen Insel geht. Ja Gott, wenn also die Monarchie Nordirland und Schottland verliert, was bleibt dann an Ausstrahlung? Dieses nicht beantworten. Aber wir können sagen, mit dem Signal und mit der Wertigkeit und mit dem Profil, das heute an die Weltöffentlichkeit sozusagen vermittelt wurde, hat sich die Institution Monarchie nochmal gefestigt in der unmittelbar nächsten Zeit. Gar kein Zweifel. Und das kann nicht schaden in einer Welt, wo alle anderen Säulen der Gesellschaft zerbröckeln und niederstürzen, dass hier eine alte Institution sich noch einmal bewährt hat. Auch nur in der Erinnerung. Aber das ist eine bleibende Erinnerung. Das wird bleiben. Das hoffe ich jedenfalls.
Das sagt Thomas Kielinger, langjähriger Korrespondent und Autor in London, nach der heutigen Trauerfeier der Beerdigung für Prinz Philipp. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, Meinsen, alles Gute. Danke.
In dieser Woche ließ uns hier eine Meldung aus Ägypten aufhorchen, mal wieder. Eine 3000 Jahre alte Stadt bei Luxor wurde entdeckt. Beschrieben wurde diese Entdeckung von ägyptischen Behörden in der Reihenfolge als gleich nach dem Grab von Tutanchamun. Na dann, dachten wir. Nach diversen Mumien und anderen Entdeckungen in den letzten Wochen stellt sich doch die Frage, wie spektakulär sind diese Funde wirklich, von denen immer mehr zu hören ist in den letzten Wochen und Monaten. Sind sie vielleicht eher mehr außenpolitische PR oder Tourismus-PR als wirkliche Sensationsfunde? Fragen wir doch die Direktorin des Ägyptischen Museums in Berlin, Friederike Seifried. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie schätzen Sie diese letzte Meldung zu der Stadt bei Luxor ein?
Also dieser Fund ist für die Siedlungsarchäologie wirklich außergewöhnlich. Wirklich außergewöhnlich. Also das ist ein Sensationsfund, der dazu helfen wird, dieses Puzzle, um diese große Residenzstadt, von der man weiß, dass sie da liegen muss, jetzt doch in ein ganz anderes Licht setzen wird, weil ich schätze das mal so, wie ich das aus den Bildern mir rekonstruieren kann, dass ja bis jetzt vielleicht von Zahi Hawass und seinem Team ungefähr 5000 Quadratmeter wohl freigelegt worden sind. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Aber der ist für die Siedlungsarchäologie, für die Zeit, der es zuzuordnen ist, wirklich sensationell.
Könnte man damit etwas besser verstehen, was zu jener Zeit galt, welche städtischen Strukturen herrschten, welches Leben herrschte?
Das in jedem Fall. Und ich glaube, für die Fachwelt ist es deshalb so interessant, weil man A weiß, dass zwischen dem Totentempel Amenophis III. Und weiter südlich gelegen, der großen Residenz, die Stadt gelegen haben muss. Und Teile dieser Siedlung sind schon von den Franzosen bei einer anderen Grabung, die etwas weiter östlich liegt, freigelegt worden. Übrigens mit ganz ähnlichen Mustern auch mit diesen ondulierenden bzw. diesen serpentinenartigen Mauern, sodass man weiß, wenn man da jetzt die Verbindungen herstellen wird, noch weiter dazwischen graben, wird man da eine wirklich große Siedlung freilegen können. Noch viel, viel mehr finden als jetzt in diesen 5000 Quadratmetern. Und das hilft natürlich vor allen Dingen, das tägliche Leben aus der Zeit Amenophis III. In ein anderes Licht zu setzen, beziehungsweise man kann es dann in Verbindung setzen zu den Stadtgrabungen, die es in Tell el-Amarna gibt. Dort sind ja auch Villen, größere Siedlungsteile freigelegt worden. Und so fügt sich dann mit dieser neuen Ausgrabung ein, ja, sehr gutes Bild zusammen über die Siedlungsarchäologie und über die überhaupt Siedlungsgeschichte der damaligen Zeit.
Das heißt, in diesem Fall können wir den Nachrichten aus Ägypten trauen, die dort von einem Sensationsfund sprechen. Können wir das bei den Funden, die wir sonst immer wieder in den letzten Monaten und Jahren, von denen wir gehört haben, auch immer tun? Immer wenn von Sensationsfund die Rede ist, dann ist man vielleicht erstmal ein bisschen auf Habacht, erstmal ein bisschen vorsichtig und stellt sich die Frage, inwieweit ist das auch ein Politikum? Inwieweit ist das auch ein bisschen Tourismus-PR?
Also ich würde sagen, Ägypten ist nun mal das Land, das ja so in der Archäologie verhaftet ist. Und egal, wo Sie in Ägypten irgendwo im Wüstensand etwas freilegen, werden Sie auf archäologische Überreste treffen. Und da jagt tatsächlich häufig eine Sensation die andere. Mal mehr, mal weniger bedeutend vielleicht für die Fachwelt. Aber dieses Mal ist es auf jeden Fall ein ganz großer Fund. Und auch andere Dinge, wie zum Beispiel diese großen Funde aus den Oasen, die Freilegung bestimmter Nekropolen in den letzten Jahren, das sind schon alles für die Ägyptologie wirklich ganz wichtige und große Funde. Ob die natürlich dann für die Touristen wirklich so attraktiv sind, das ist was anderes, auch bei dieser Stadt jetzt. Ich würde sagen, für die Ägyptologie ist dieser Fund unglaublich wichtig. Für die Touristen sollte dieses Gebiet eher nicht zugänglich sein, denn Sie können sich vorstellen, solche Lehmziegelarchitektur und solche engen kleinen Gässchen, die sollte man eher schonen und nicht den Touristen zur Verfügung stellen. Aber ganz klar ist natürlich auch, dass für Ägypten selbst diese Funde, die ihre eigenen Archäologen in den letzten Jahren freigelegt haben, außerordentlich bedeutend sind. Das kann man gar nicht in Frage stellen, sondern das ist so.
Weil Sie die eigenen Archäologen erwähnt haben. Ich meine, wir wissen ja, dass die Archäologie, also beginnend, glaube ich, mit dem 19. Jahrhundert, vielleicht auch schon früher, tatsächlich sehr westeuropäisch geprägt war, auch immer etwas Koloniales hatte. Was beobachten Sie bei der ägyptischen Archäologie? Hat sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten was ganz Eigenes entwickelt, auch ein Selbstbewusstsein?
Da hat sich ein großes Selbstbewusstsein entwickelt und man muss sagen, wir haben einfach sehr gute, junge Kollegen, die in die Ägyptologie in Kairo studiert haben oder auch schon an den kleineren Universitäten, die sich jetzt auch im ganzen Land etablieren. Und viele dieser jungen Kollegen haben dann auch im Ausland noch studiert und haben eine gute Ausbildung. Und insofern ist das ganz klar, das ist auch ein neuer Stolz, den man hier präsentieren kann und der auch durchaus, ja, wirklich gerechtfertigt ist. Und man kann den Kollegen einfach auch nur gratulieren dazu.
Weil Sie ja den, ich glaube, das obersten Archäologen erwähnt haben, Zahi Hawass, ne? Der ja da an der Spitze auch der archäologischen Verwaltung steht. Der hat auch schon diesen Fund dort bei Luxor, der Anlass unseres Gesprächs ist, aus dieser Woche auch schon mal sehr gelobt, eben auch als wichtiger Fund für die ägyptische Archäologie. Hat das sehr betont und hat auch gesagt, Zitat, viele ausländische Missionen hätten nach dieser verlorenen Stadt gesucht und sie nie gefunden. Also da drängt sich doch der Eindruck auf, dass das eben auch ein Politikum ist, oder?
Das ist sicherlich auch ein Politikum und diese Aussage muss man jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen relativieren, weil in diesem Gebiet zwischen der eigentlichen Residenz des Pharao Amenophis III. Und seinem Totentempel dazwischen, wusste man schon immer, dass da auch Amenophis III zeitliche Siedlungen liegen. Und wie gesagt, in den 30er Jahren haben die Franzosen etwas weiter östlich schon Teile dieser Stadt mit freigelegt. Auch unter dem Tempel von Medinet-Habu hat man Siedlungsstrukturen gefunden. Also man weiß, dass diese Stadt da liegt, aber man hat eben in diesem Gebiet jetzt nicht großflächig gegraben. Und das hat jetzt Zahi Hawass mit seinem Team eben angefangen und wirklich Sensationelles freigelegt. Und was wir eben uns erhoffen, ist, dass wenn er mit seinem Team eine gute Strategie, vor allen Dingen auch der Aufarbeitung und der Publikation dieser Funde in die Hand nimmt, dann gibt das für uns wirklich neue Einblicke in eine sehr spannende Epoche.
Wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen, ich sag mal, westlichen und europäischen Archäologen, Ägyptologen mit denen vor Ort in Ägypten?
Oh, die ist sehr eng. Zum Teil gibt es da ganz tolle Kooperationen. Wir haben ja selbst auch eine bei einer Grabung in Aswan und wir sind ein deutsch-ägyptisches Team und arbeiten zusammen. Insofern, da gibt es so viele Kooperationen, das läuft im Großen und Ganzen sehr gut. Jetzt hat uns leider natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, Corona wirklich ziemlich ausgenockt. Normalerweise würde ich jetzt eigentlich auch in Ägypten sein, kann ich nicht. Aber wir hoffen alle, dass wenn wir mal geimpft sind, dass wir dann auch wieder unsere Kollegen besuchen dürfen.
Da gibt es keine Misstöne? Also ich nehme mal als Beispiel die Debatte um die Nofretete in Berlin.
Naja, es gibt immer wieder natürlich auch, also Misstöne würde ich das nicht sagen, sondern das sind einfach auch zum Teil unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte Dinge. Aber ich würde sagen, in den letzten Jahren haben wir sehr gut, sehr kooperativ zusammengearbeitet und sehen einfach unsere Aufgabe auch darin, dass wir uns gemeinsam um dieses Kulturgut zu kümmern haben und es beschützen sollten.
Was natürlich dann zu 100% in Ägypten bleibt.
Ja, natürlich, ja. Immer. Also alle Ausgrabungen, die momentan stattfinden, es gibt keine Fundteilungen mehr. Das ist schon lange vorbei und das ist auch richtig und gut so.
Wann hat das aufgehört mit den Fundteilungen?
Eigentlich erst in den 80er Jahren. Es gab immer noch mal vereinzelte, keine deutschen Missionen, aber andere, wo es noch Fundteilungen gab. Aber jetzt gibt es keine Fundteilungen mehr. Und das ist auch richtig so. Die Funde sollen dort bleiben und sie sollen gut ausgestellt, gut publiziert werden, gut behandelt. Und da sind wir auch sicher, dass das passieren wird. Das hieß ja auch jetzt schon bei den Funden aus dieser Stadt, dass Teile davon in das große Grand Egyptian Museum kommen sollen. Also da kann man sicher sein, dass die sich um diese schönen Funde auch dementsprechend kümmern werden.
Friederike Seifried, Direktorin des Ägyptischen Museums in Berlin, über die Bedeutung der Funde aus den letzten Wochen und Monaten, vor allem auch dieser Stadt bei Luxor, die sie als einen ganz bedeutenden Fund einordnet. Und vielleicht auch über die Zukunft der Zusammenarbeit und über den Stand der ägyptischen Archäologie. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Riedel.
Die Theater in Deutschland fürchten durch die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes große Unsicherheiten für ihre Planungen. In den Plänen der Bundesregierung gäbe es keine Differenzierung zwischen drinnen und draußen, kritisierte der Präsident des Bühnenvereins Hamburgs Kultursenator Broster. Man müsse die nächsten Tage und Wochen nutzen, um da vielleicht zu mehr Differenzierung zu kommen. Draußen sei etwas anderes als drinnen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presseagentur. Broster verwies darauf, dass viele Theater spätestens ab dem Frühsommer viele Dinge nach draußen verlagern wollten, damit überhaupt wieder ein kulturelles Leben anfangen könne. Die im Gesetz vorgesehene Inzidenz von 100 mache aber alle Planungen unsicher. Es sorge für eine Menge Verunsicherung, wenn es keinen Unterschied zwischen Indoor und Outdoor gäbe, sagte Broster. Kulturstaatsministerin Grütters hat gute Chancen, auch dem nächsten Bundestag anzugehören. Ein digitaler Landesparteitag der Berliner CDU wählte sie heute mit deutlicher Mehrheit zur Spitzenkandidatin. In ihrer Bewerbungsrede betonte Grütters ihre Leidenschaft für die Hauptstadtpolitik. Sie wolle weiter bundespolitische Akzente für Berlin setzen, vor allem im Bereich Kultur. Berlin erhalte seit Jahren vom Bund für seine Hauptstadtkultur mehr Fördermittel als vom Senat, so Grütters. Thorsten Gabriel.
Monika Grütters erhielt rund 68% der delegierten Stimmen und musste sich gegen einen überraschend aufgetretenen Gegenkandidaten durchsetzen. Gegen Grütters trat Kevin Kratsch an, der im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg-Ost um ein Mandat kämpft. Kratsch erhielt rund 29% der Stimmen. Er ist Vizevorsitzender des Deutschen Schaustellerverbands und war bis vor kurzem noch in Hannover für die CDU engagiert. Grütters ist damit zum 5. Mal in Folge Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl.
Ex-ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus hat sich dafür ausgesprochen, dass Musiker fairer bezahlt werden. Die Corona-Pandemie habe ein Licht auf die Not der Songschreiber und die Probleme der Musikbranche geworfen, sagte der 75-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Die existierenden Strukturen würden vor allem Superstars zugutekommen, weniger bekannte Musiker benachteiligen und der künstlerischen Freiheit schaden. Ulvaeus vertritt als Präsident des Internationalen Dachverbandes für Autoren und Komponisten rund 4 Millionen Beschäftigte im kreativen Bereich. Er ist Mitautor eines heute veröffentlichten Papiers unter dem Titel Neuordnung der Musikwirtschaft. Er kritisierte, dass derzeit rund 80% der Gelder an die Superstars gingen, ein Nischen-Jazz-Künstler bekomme aber fast gar nichts. Mit der steigenden Bedeutung von Streaming-Diensten wachse die Ungleichheit weiter.
Christian Riedel mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und das hier sind 4 Opfer rechten Terrors, allein aus der letzten Zeit, aus Hanau und aus Halle.
Kevin Schwarze, Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashimi.
Zu hören waren diese Namen bei einem Digitalkongress zu Rechtsextremismus und der Öffentlichkeit, organisiert vom Kunstzentrum Kampnagel in Hamburg. Es ging dabei um Wahrnehmung rechten Terrors in den Medien, es ging um Sprache, um Formen des Umgangs mit der Gewalt. Matthias Dell hat diesen Kongress für uns beobachtet. Die Namen der Opfer von rechter Gewalt zu nennen, das ist ja eine Geste, die mittlerweile auch die Bundeskanzlerin erreicht hat. Wir erinnern uns vor kurzem aus Anlass des ersten Jahrestages des Anschlags von Hanau, da hat sie das gemacht, die Opfernamen genannt. Welche Rolle spielt diese ja so starke Geste bei dem Kongress?
Also den Ausschnitt, den wir gehört haben, der war aus einem Workshop von heute. Da hat sich vor allen Dingen an weiße Leute gerichtet, denen diese Namen eben vielleicht nicht geläufig sind. Und die dann eben innerhalb dieses Workshops auch die Frage gestellt bekamen von der Sängerin und Schauspielerin Maya Alban Zapata.
Was bedeutet angesichts der Tatsache, dass Rassismus tötet, ein Gedenken?
Und die trifft eben den Kern der Veranstaltung, weil es bei diesem ganzen Komplex, dem Deutschlandproblem, wie eine Website zum Kongress heißt, eben darum geht, dass diese Trauer von Angehörigen nichts Individuelles ist, sondern dass sie institutionalisiert werden muss. Dass also das Teil der Erinnerungskultur dieses Landes, dieser Gesellschaft werden muss, damit überhaupt begriffen werden kann, was das Problem mit rechter Gewalt und rassistischer Gewalt ist. Weil wir haben ja irgendwie quasi 70 Jahre Kontinuität dieser rechten Gewalt, dieser rassistischen Gewalt in Deutschland. Und das kann sich nur ändern, wenn sie eben auch erinnert wird.
Und wie hat dieser Kongress diese schreckliche Kontinuität, die Geschichte rechter Gewalt betrachtet?
Ganz unterschiedlich. Es gab grob 3 Blöcke. Der eine galt eben dem Gedenken und den Formen des Gedenkens. Der zweite handelte über komplexe Solidaritäten zwischen Opfern und der dritte über konkrete deutsche bzw. Hamburger Realitäten. Zum zweiten Block gehörte auch ein Panel, das wiederum dann Verbindungen zwischen verschiedenen Communities skizziert hat, und zwar in Bezug auf die Frage, wie denn Rechtsextremismus in eben migrantischen Communities ein Thema ist. Also bei Türkeistämmigen, bei Russlanddeutschen und so weiter. Da gibt es nämlich eine ideologische Zielverwandtschaft. Antisemitismus ist etwas, was die alle verbindet. Und was die auch verbindet, ist eine Doppelzüngigkeit, die wir von der AfD kennen, dass nach innen anders kommuniziert wird als nach außen. Und interessant war, dass der Sozialwissenschaftler Kemal Bozay eben darüber erklärt hat, weil der mit Jugendlichen gesprochen hat, die von so deutsch-türkischen Kulturvereinen, die der Ideologie der Grauen Wölfe angezogen werden, wie das funktioniert und was da stellenweise auch noch ein Problem ist.
Die türkeistämmigen Communities haben natürlich das Problem, das hatte ich in den Interviews mit den Jugendlichen auch erkannt, die im Umfeld der Grauen Wölfe agieren, die haben gesagt, sie wären auch gerne in der AfD oder in anderen Bewegungen, aber das Problem ist, dass derzeit das Feindbild Türke sehr stark ist.
Wobei Problem natürlich jetzt ein lustiges Wort dafür ist. Interessant war, dass der Bozay meinte, dass diese Sache sich aber auch verändern könnte. Das heißt, wenn die Gesellschaft quasi auch da mehr Migrationsgesellschaft wird, die deutsche, dann meint Bozay, könnte es in 10, 15 Jahren gut sein, dass wir das ganz anders diskutieren und dass eben auch diese türkeistämmigen Jugendlichen durchaus anschlussfähig an die AfD sind. Und so Figuren wie Attila Hildmann, die so Brücken herstellen zwischen diesen Communities, zeigen ja schon, dass da was in Bewegung ist.
Und dann gibt es ja noch etwas, worüber nicht nur in den USA, auch an vielen anderen Orten gesprochen wird, nämlich über Polizeigewalt, gerade im Zuge der Black Lives Matter Bewegung, der Proteste. War das auch ein Thema bei diesem Kongress?
Ja, da gab es ein Panel, das nannte sich Rechte StaatsdienerInnen. Und da berichtete zum Beispiel die Journalistin Heike Kleffner von einem aktuellen Beispiel aus Chemnitz, wo Nachbarn eine schwarze Familie denunziert hatten, die hätte vermeintlich gegen Corona-Auflagen verstoßen, was gar nicht stimmte. Dann kommt die Polizei und behandelt die Leute dermaßen gewalttätig, eben aus ihrem eigenen Rassismus heraus, dass sie traumatisiert sind, dass die Mutter nicht mehr arbeiten kann, dass der Rückzugsraum Wohnung verletzt wird. Ein anderes Beispiel, was da auch diskutiert wurde, war der Fall des Kölner CDU-Politikers Bähner, der 2016 mit einer nicht registrierten Waffe auf einen migrantischen Jugendlichen geschossen hat. Der hat das zum Glück überlebt, aber die Geschichte ist medial erst überhaupt durch Aktivisten aufgebracht worden. Dann hieß es da drin auch häufig in so größeren Medien, der sei ja Polizei bekannt gewesen, dieser Jugendliche, wo der dann selber korrigiert hat, dass er das deshalb gewesen ist, weil er mal eine Körperverletzung angezeigt hat. Und das Mordmotiv des Politikers wird auch nicht anerkannt, weil der gar nicht mehrfach geschossen habe. Das ist das Argument. Und wie krass dieses Nichtstun und Kleinreden ist, das hat der Kölner Aktivist Nima Soruri an einem Gegenbeispiel erklärt.
Also man stelle sich vor, dass das Opfer mit der unregistrierten Waffe auf den Lokalpolitiker geschossen hätte. Das ist ein Gedankenexperiment und natürlich ist das so nicht passiert. Aber was dann halt los wäre, und ich möchte zum Beispiel auch bezweifeln, ob die Staatsanwaltschaft auch auf diese Deutung gekommen wäre, dass das kein Mordversuch war und eben auch, was in den Medien wiederum los wäre.
Und das könnte man sich sofort vorstellen, Talkshows, Experten, die erklären, was das Problem mit Integration und Migration ist und so weiter. Und dass das alles ausbleibt, obwohl wir ja 5 Jahre nach der Selbstenthüllung des NSU sind und nach den Untersuchungsausschüssen, das ist schon bemerkenswert irgendwie, dass die meisten von uns vielleicht von gehört haben, den Fall aber auch wieder vergessen haben, so ging es mir zumindest. Und das führt dann zu dem Gedenken zurück, das eben einfach gepflegt werden muss.
Schaute dieser Kongress auch nach vorn?
Na, nach vorne insofern, als das zumindest das Positive dieser Veranstaltung, praktisch der Kongress selbst war, dass man nämlich auch bewusst gesagt hat, man will nicht immer das Opfer sein, man will sich nicht nur beklagen und Kritik üben, sondern man auch darauf verweisen, was alles an Initiativen, an Unterstützung, an Support innerhalb dieser ganzen verschiedenen Initiativen passiert. Und das ist wirklich erstaunlich, was da an Wissen akkumuliert wird, was da für Netzwerke da sind, die wirklich daran arbeiten, dass diese Themen in verschiedenen Städten in größeren Zusammenhängen bearbeitet werden.
Matthias Dell über einen Kongress zu Rechtsextremismus und Öffentlichkeit. Digital auch dieses Treffen, wie fast alle Veranstaltungen im Moment. Auch Theater findet ja seit über einem Jahr fast nur noch digital statt. Und im Moment sieht es auch nicht danach aus, dass sich das bald ändern wird. Also ist es doch mal interessant zu sehen, wie aus der Not vielleicht tatsächlich eine Tugend geworden ist, wie sich das digitale Theater seit der Pandemie verändert hat. Auf der Theaterseite nachtkritik.de, mit der wir übrigens unseren Theaterpodcast machen, dort gab es in den letzten 3 Tagen ein ganzes Festival mit dem schönen Titel Zoom In. Es zeigte digitale Produktion aus der freien Szene. Und Barbara Behrendt hat für uns zugeschaut.
Ein Vater beim Joggen mit seinen Kindern am Rhein. Die Geschwister bleiben erschrocken stehen. Kameraschwenk. Unter einem umgekippten Boot gucken die Beine einer Leiche hervor. Der Vater greift zum Handy.
Vreni, heißt tot.
Bleib, wo du bist. Ich komm gleich.
Klar, schon wer die Musik aus David Lynch Serie Twin Peaks hört, der weiß, dass jetzt ein Mystery Thriller folgen muss. Mit allerlei wirren Träumen und Symbolen. Hier wird bei der Leiche des Teenagers die Feder eines Blutfinks gefunden und ein Waldjunge gibt unheimliche Rätsel auf. Die Performerinnen der Gruppe Vorschlag Doppelpunkt Hammer haben aber keinen Theaterfilm gedreht, sondern posten ihre Geschichte im Messenger-Dienst Telegram. Die Episoden, die in der Schweiz mit Laien aus dem Ort aufgenommen wurden, bleiben das einzige voraufgezeichnete Element. Darüber hinaus schicken sich Gesine Hohmann als lokale Kriminalistin und Christopher Gudmundsson als verschrobener Ermittler aus der Großstadt in Echtzeit Nachrichten und Selfie-Videos. In 3 unterhaltsame Serienfolgen haben sie den Abend gegliedert. In den Pausen dazwischen darf die Telegram-Gruppe im Chat rätseln, wer der Mörder sein könnte. In seiner Unmittelbarkeit hat das durchaus etwas vom Live-Moment des analogen Theaters. Ähnlich ist das bei der interaktiven Inszenierung auf der Videoplattform Zoom, die die Österreicher Nesterwall in Goodbye Kreisky bespielen. Ein Abend benannt nach dem ehemaligen österreichischen SPÖ-Bundeskanzler. Ums Gesehenwerden und Mitmachen kommt man hier nicht herum. Es macht aber Spaß, weil die Gruppen nur aus rund 10 Menschen pro Zoom-Raum bestehen und man sich schnell aneinander gewöhnt. In der etwas verworrenen Geschichte bilden die Zuschauenden die Kommission, die die letzten Sozialdemokraten observieren. 50 Jahre haben sie in einem Bunker überlebt.
Es geht jetzt um die zentrale Frage, was wir mit den letzten echten Sozialdemokratinnen dieser Welt machen. Sollen sie sich auflösen und sich in die heutige Welt integrieren? Oder sollen sie beisammen und geschützt bleiben? Und seien Sie ehrlich, haben Sie, werte Kommission, noch nie mit Nostalgie an die goldene Zeit der Sozialdemokratie zurückgedacht?
Zumindest ansatzweise entstehen so in der Gruppe Gespräche über Demokratie und Wahlfreiheit. Nachtkritik.de hat 6 aussagekräftige und exemplarische Produktionen von freien Gruppen eingeladen. Das ist kein Zufall, sind es doch oft die freien Künstler und Häuser, die bereits vor Corona digital experimentiert haben. Wer wissen will, was im Netztheater State of the Art ist, bekommt hier einen guten Einblick. Darüber hinaus ist das Kurzfestival auch Branchentreff, bei dem in Workshops etwa Fragen zu digitalem Urheber- und Vertragsrecht geklärt werden. Und vor allem undogmatisches Diskussionsforum, wo offen überlegt wird, ob digitale Bühnen in der Post-Corona-Zeit noch gebraucht werden. Amelie Deufelhardt, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, möchte die Politik drängen, die digitale Innovation finanziell zu fördern. Auch, weil die Theater dadurch inklusiver und internationaler würden.
Dass wir Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen, sei es, dass sie krank sind, dass sie alt sind, dass sie nicht ihr Haus gut verlassen können, wir können neue Zugänge auch schaffen mit unseren digitalen Bühnen. Wenn wir auch da die Tools erweitern, wie wir Stücke verbreiten, können wir uns auch nochmal ein deutlich größeres, erweitertes, mehrstädtisches, internationales Publikum schaffen.
Für alte Menschen, das muss man allerdings klar festhalten, hat das Netztheater bislang nichts zu bieten. Stefan Stock von Vorschlag Hammer sieht aber Vorteile, was die Theaterschwellenangst junger Menschen angeht und solcher, die sich nicht zum Bildungsbürgertum zählen. In der Interaktivität erkennt er zudem eine neue Gleichberechtigung.
Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich das wahnsinnig gerne anschauen mit ihren Familien und sich selber eine Watchparty organisieren oder so und dass die Leute sich selber also entscheiden, wie sie das betrachten wollen. Das kommt, glaube ich, auch aus dem Internet, dass man sich mehr Freiheit nimmt, so selber sich die Sache zu nehmen, die einem angeboten wird. Und das finde ich irgendwie ein voll schönes Verhältnis, dass diese Gleichberechtigung von Zuschauer und Performenden viel selbstverständlicher ist für Leute im Internet.
Deutlich wird beim Netztheaterfestival, ein Entweder-Oder-Denken führt nicht weiter. Das digitale Theater bietet ein Surplus, ein Zusatz zum realen Theater in der Stadt, das andere Publiken anspricht. Ob es relevant bleiben kann, sobald sich das Kerngeschäft wieder im analogen Raum abspielt, weiß niemand. Bis dahin kann man aber auch digital durchaus das eine oder andere Gemeinschaftserlebnis haben.
Barbara Behrendt über digitales Theater an der freien Szene. So, Samstagabend. Gelegenheit, auf die Feuilletons der gesamten Woche zurückzuschauen. Das tut Klaus Burkatzky.
Wenn wir glauben, wir leben, dann täuschen wir uns, klärte uns die Neue Zürcher Zeitung auf. Alles nur Routinen, wie die Kulturpresseschau. Wobei Routine klingt doch etwas gelangweilt und zu wenig nach freudiger Arbeit. Gewöhnung ist alles, lieferte uns da Paul Jandl ein angemessenes Wort. An nichts gewöhnt man sich so schnell wie an Gewohnheiten. Wir lieben unsere Feuilleton-Gewohnheiten. Wer will bloß regieren? Fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Kandidatenkür schwächt das Parlament, hieß es zum Zweikampf des bayerischen und des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten um die Spitzenkandidatur bei der Union für die Bundestagswahlen im September. Der Modus der Kandidatenbestimmung hat schon gezeigt, wie schwach der Parlamentarismus in Deutschland geworden ist, bemängelte Patrick Barners. Vor dem Fraktionsvorstand erklärten die Kandidaten ihre Kandidatur, aber die Fraktion hat die Entscheidung nicht an sich gezogen, obwohl der Bundeskanzler vom Bundestag gewählt wird. Und das ist doch eine wirklich wunderschöne demokratische Gewohnheit. Heute beugt sich die Fraktion der natürlichen Auslese unter 2 Alpha-Tieren, die noch nicht einmal zusichern, dass sie sich von ihr ins Geschirr nehmen lassen wollen. Das klingt sehr nach einer Herde von bayerischen Ochsen oder westfälischen Hengsten. Das Duell zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur muss leider als Verstoß gegen die seit mehr als einem Jahrhundert landauf, landab anerkannten Duellregeln gewertet werden, urteilt die Welt am Sonntag. Beide sind weder adlig noch Offiziere. Laschet wurde bei der Bundeswehr ausgemustert. Von Söder gibt es gerade ein Foto mit rotem Barett als Rekrut beim Transportbataillon 270, erläutert uns Hans-Georg Rodeck, der ganz offenbar nicht bei der Bundeswehr gedient hat. Duellberechtigt, also satisfaktionsfähig, sind nur Adlige, Offiziere und Studenten, sowie als ritterlich anerkannte bürgerliche Berufe, schreibt er nämlich noch. Herr Kollege Rodeck, wenn heute etwa ein Prinz von Preußen als Reserveoffizieranwärter zum Beispiel einen schwarzen Hauptgefreiten zum Duell fordert, dann kriegt er so rasch ein Disziplinarverfahren, so schnell können Sie gar nicht Ihre Artikel in die Tasten hauen. Die beiden sind nämlich Kameraden. Niemand kommt als Rassist auf die Welt, hieß es im Spiegel. Es wird einem beigebracht, die Welt mit rassistischen Augen zu sehen. Das müssen wir tatsächlich aktiv entlernen. Das forderte im Interview der schwarze US-Historiker Ibram X. Kendi. Aber wer glaubt, dass man einfach den Hebel umlegen könne und dann sei alles in Ordnung, täuscht sich. Wenn alle Menschen auf einmal ihre rassistischen Ideen aufgäben, wären die rassistischen Diskriminierungen ja immer noch da. Sie sind institutionell verankert und den Menschen oft gar nicht bewusst. Und nun wird uns immer mehr bewusst, wie verankert so etwas auch auf den Brettern ist, die die Welt bedeuten. Es gab im Theater rassistische und diskriminierende Vorfälle, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Klar ist, dass sich das Stadttheater verändern muss, wenn es weiterhin eine wichtige Rolle für die gesellschaftliche Selbstverständigung spielen will, schreibt Wilfried Schulz, der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, für das nun ein neuer Verhaltenskodex gilt. Damit sind keine Lippenbekenntnisse gemeint, sondern der Aufbau eines dauerhaft verankerten Weiterbildungsprogramms für alle im und am Düsseldorfer Schauspielhaus Arbeitenden, eindeutige Verantwortlichkeiten sowie klar benannte interne und externe Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Betroffene. Die Bundeswehr hat sowas schon lange. Da verbietet das Soldatengesetz die Diskriminierung von Angehörigen aller denkbaren Minderheiten. Eine gute Gewohnheit. Die Gewohnheit ist der Strick, mit dem wir uns aus der Komplexität der Welt zu ziehen versuchen, beschrieb einleuchtend Paul Jandl in der Neuen Zürcher. Im Babylon Berlin zählt jede Minute, stand zu einer zweifelhaften zeitgemäßen Gewohnheit in Christ und Welt der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Dem Sofortismus der Berliner Republik kann sich kaum ein Akteur entziehen, meinte Karl Rudolf Korte. Abwarten zu können in der Politik, das muss man sich erst hart erarbeiten, nannte der Politikwissenschaftler da eine kluge Alternative. Abwarten könnte aber auch Nachdenken heißen. Und das sollten Sie schon mal alle Spitzenkandidaten bei den Bundestagswahlen hinter Ihre Politikerohren schreiben. Nachdenken nutzt prinzipiell die Ressource Wissen. Das kann nicht schlecht sein, gerade in Zeiten, in denen Corona-Politik unter extremen Bedingungen von Unsicherheit zu erfolgen hat. Und damit sind wir dann doch wieder beim unvermeidlichen Thema, unter dem wir alle leiden. Oft lese ich, dass von der Solidarität der Anfangszeit der Pandemie nicht viel übrig geblieben ist, stand in Christ und Welt. Stimmt nicht, meinte sehr entschieden die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr. Die Sorge für andere, nicht nur für die Allernächsten, ist wie ein unsichtbares Band, das kreuz und quer durch die Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften, Kollegien führt. So sei es und so möge es bleiben.
Klaus Bukatzki.